Meine Schwester hat nach dem Abi ein Jahr in Israel verbracht. Und ich habe sie dort besucht und wir sind dann gemeinsam in die Wüste Negev und sind dort Kamelreiten gegangen. Und nachdem wir Kamelreiten gewesen sind, mussten wir wieder zurück und wir waren mit den Öffentlichen unterwegs. Das heißt, wir müssten ein Stück weit durch die Wüste zurück zur Busstation. Das Problem war, es wurde so langsam dunkel. Und in der Wüste, wenn es da dunkel wird, dann ist es dunkel. Kein Licht irgendwo. Und als wir da so liefen und es so langsam dunkel wurde, kam ein Auto hinter uns her. Und auf unserer Höhe blieb dieser Autofahrer stehen und fragte, ob er uns mitnehmen soll, kann. Wir sagten beide sofort nein. Ich war zuvor in Kenia gewesen und hatte damals den Fehler gemacht, bei Polizisten ins Auto zu steigen. Und ich war sehr dankbar, dass sie nur verbal anzüglich gewesen sind und mich irgendwann rausgelassen haben, ohne körperlich handgreiflich gewesen zu sein. Und ich wollte sowas nicht nochmal erleben. Der Autofahrer, der akzeptierte unser Nein vorerst. Er fuhr weiter und blieb dann nochmal stehen. Und in diesem Moment, als der stehen blieb, schlug mir das Herz bis zum Hals. Ich dachte, Scheibe, wir sind zwei junge Frauen, wir sind wehrlos, wir sind in der Dunkelheit und ich weiß nicht, ob es gleich noch finsterer wird. Darum geht es heute, um Finsternis und um Licht. Und was das mit dieser Geschichte zu tun hat, das werden wir so im Laufe der Predigt erfahren. Es geht da noch weiter. Genau, aber wir beschäftigen uns heute mit Finsternis und Licht und entdecken, was diese Geschichte damit zu tun hat. Und wie Wolfgang schon gesagt hat, wir fahren da in dieser Predigtreihe fort vom Masterplan und beschäftigen heute uns mit Epheser 5, 1 bis 14, mit dem Leben im Licht. Und ich werde mit euch jetzt so stückweise diese Verse durchgehen, aber nicht alles so in der Tiefe, weil sonst schwitzen wir alle ziemlich doll. Und der Text hat es sehr in sich, werde ein paar Verse rausgreifen und die ein bisschen ausführlicher besprechen mit euch. Und ich werde aus der NGÜ lesen, aber jeder, der mit der NGÜ mitliest, wird dann irgendwann merken, Herr, da hat sie jetzt ein paar andere Wörter eingebaut. Das liegt daran, dass ich manchmal doch auf die wortgetreue Übersetzung zurückgegriffen habe. Nur falls jemand sich wundert. Wir starten mal mit den ersten zwei Versen. Dort lesen wir: Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Also bevor wir jetzt zum Licht und zur Finsternis kommen, beschäftigen wir uns erstmal mit Gottes Liebe. Und es ist eine krasse Aufforderung in diesen ersten zwei Versen da, nämlich, dass wir uns Gott zum Vorbild nehmen. Dieses Vorbild nehmen, das lesen wir schon kurz zuvor, nämlich in Epheser 4, Vers 32. Dort sollen wir Gott uns zum Vorbild nehmen, indem wir so vergeben, wie er uns vergeben hat. Es geht nicht darum, Schuld irgendwie klein zu reden, sondern zu sagen, Schuld ist da, aber dennoch vergebe ich dir, so wie Gott mir vergeben hat. Und jeder, der weiß, wie viel Schuld bewirken kann, was das für einen seelischen Schmerz in sich tragen kann, der weiß auch, wie herausfordernd es sein kann, zu vergeben. Aber auch da sollen wir uns Gott als Vorbild nehmen. Und dann etwas später in Epheser 5, Vers 25, da geht es dann nur um die Ehemänner, sage ich jetzt mal, kann ich jetzt so leicht sagen. Aber gerade da geht es darum, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, nämlich er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Also, Wie davor und wie danach sollen wir uns Gott zum Vorbild nehmen? Und bevor jetzt Paulus hier weiterfährt, gibt er nochmal kurz einen Einwurf. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und das ist so, so, so wichtig und so gut, dass wir uns das immer wieder begreiflich machen. Und wir haben das ganz am Anfang der Predigtreihe oft gehört. Du bist gewollt, du bist geliebt, egal was die Welt um dich herum sagt. Gott liebt dich. Und in Epheser 3, Vers 19 lesen wir, dass wir diese Liebe kaum begreifen können, weil sie so hoch, so tief ist. Und Paulus betet, dass wir die mehr und mehr erfassen können. Genau, also das ist so diese Grundlage. Und weil wir seine geliebten Kinder sind, sollen wir uns jetzt Gott selbst zum Vorbild nehmen und in der Liebe wandeln. Das ist vielleicht ein komischer Begriff, wandeln, aber wandeln sagt so ein Stück weit aus, dass es ein Prozess ist. Es ist, glaube ich, jedem so ein bisschen klar, dass wir nicht so lieben können wie Gott, aber wir können darin wachsen. Und ich lese mal aus Epheser 2, Vers 10, weil der ein Stück weit so ein bisschen Hinweis gibt, wie dieses Wandeln aussieht und das ein Stück weit auch sehr befreiend ist. Wir lesen in Epheser 2, Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also Gott ist derjenige, der in uns wirkt. Er ist derjenige, der uns ja fähig macht zu lieben. Und wenn wir da weiter in der Bibel lesen, lesen wir beispielsweise Philipper 2, Vers 13, dass Gott derjenige ist, der das in uns bewirkt. Also lieben wie Gott bedeutet nicht, dass ich das losgelöst mache von Gott, sondern dass ich in seiner Liebe bleibe. Und dann bin ich auch fähiger, andere Menschen zu lieben. Und dann lesen wir aber weiter, er hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Das ist vielleicht in unseren modernen Ohren ein bisschen komisch, was hat es zu tun, Opfergabe, Duft vom Altar. Paulus greift da auf das Alte Testament zurück und da ging es um das Brandopfer. Im 3. Mosebuch lesen wir davon. Beim Brandopfer ging es darum, Versöhnung zu erbitten und Frieden zu erbitten. Und das geschah dadurch, dass man so ein ganzes Tier auf dem Altar verbrannte. Man legte seine Hand auf dieses Tier und dadurch identifizierte man sich mit dem Tier. Und das war die Anbetung. Und das schaffte Frieden zwischen Gott und dem Anbeter. Jesus hat dieses Opfer ein für alle Mal vollbracht. Er hat ein für alle Mal diese Versöhnung mit Gott geschaffen und diesen Frieden mit Gott geschaffen. In Johannes 1, Vers 29, da lesen wir, dass Johannes der Täufer zu Jesus sagt, als er da kommt, seht das Lamm Gottes. Ich weiß nicht, wenn jemand, das Opferlamm Gottes, so sagt er, genau, wenn jemand zu dir sagt, hallo, du Opfer, dann klingt das ja eher so eine Beleidigung. Aber Jesus ist derjenige, der sich diesen Titel zusprechen lässt, weil er das Opfer gewesen ist. Und das ist diese Liebe, von der Paulus hier spricht. Wie kann ich mich für andere opfern? Also wie kann ich lieben, indem ich ein Opfer erbringe? Und ich denke, das fängt daher so im Kleinen an. Kurz vor meinem Urlaub im letzten Jahr ist mein Handy kaputt gegangen. Das war ein Tag vor dem Flug. Und ich bin jetzt nicht der handyaffinste Mensch. Und das Problem ist aber dennoch, dass man ohne Handy nicht zurechtkommt. Und es gab zwei Leute auf dem Campus, auf dem ich arbeite und lebe, die mir sehr geholfen haben. Die eine, die hat mir ihr Handy geliehen und alle Daten gelöscht. Und jemand anderes hat sich immens viel Zeit genommen, um meine notwendigen Daten auf das neue Handy oder dieses gebrauchte Handy zu transferieren. Und ich war so, so dankbar, Es zeigte mir zwei Menschen, die ihr Handy bzw. ihre Zeit opfern, zeigte mir, wie ein Stück weit Gott liebt. Nämlich Gott, der ja so viel mehr als ein Handy oder die Zeit opfert, aber das ist ein Stück weit Gottes Liebe. Ja, und daran sollen wir uns ein Vorbild nehmen und darin sollen wir wachsen, zu lieben. Und was das so mit Licht zu tun hat, das werden wir gleich noch erfahren. Aber jetzt, bevor wir über das Licht sprechen, dieses Leben im Licht, geht Paulus erstmal auf die Finsternis ein. Und ja, jetzt wird es ein bisschen finster. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wir müssen über Sex sprechen und wenn ich jetzt rot werde, dann liegt das an der Hitze draußen und nicht am Thema. Weil Paulus spricht hier über Sex und Gott spricht über Sex. Und er spricht über sexuelle Unmoral und über Schamlosigkeit jeder Art. Was meint er damit? Sexuelles Fehlverhalten, außerehelicher oder widernatürlicher Geschlechtsverkehr. Die Epheser, wie wir auch, waren damals in einer Umgebung, in der sexuelle Freizügigkeit gelebt worden ist. Und der sie als gut geheißen worden ist. Gott ist ja der Erfinder von Sex. Und die Bibel hat da viel zu sagen. Ich kann da jetzt nicht so viel sagen. Aber ich möchte dennoch ein paar Bibelstellen geben, um das so ein bisschen einzuordnen. Gott möchte nicht den außerehelichen Sex, sondern den Sex in der Ehe. Das lesen wir beispielsweise in 2. Mose 22, 15 bis 16 oder 5. Mose 22, 13 bis 21. Dieses Verlangen nach Sex, das soll zwischen Ehemann und Ehefrau geschehen. Das lesen wir beispielsweise in 1. Korinther 7, 36 bis 38. Es ist klar, dass Menschen, die ohne Gott leben, eine ganz andere Sexualmoral haben. Aber wir leben halt eben in einer Umgebung, die nicht voller Christen ist und die natürlich eine andere Sexualmoral haben und das prägt. Das prägt mich als Christ, wenn ich Jugendlicher bin, das prägt mich als Christ, wenn ich Single bin und das prägt mich als Christ, wenn ich in der Ehe bin. Und als Seelsorgerin und Mentorin kann ich sagen, dass beispielsweise Pornografiesucht, also diese krankmachende Sucht, längst nicht mehr nur christliche Männer betrifft, sondern auch viele christliche Frauen darunter leiden und dass es einfach eine Herausforderung ist. Also das ist etwas, was uns prägt, weil wir mit Medien beschäftigt sind, weil wir in einer Umgebung leben, die anders denkt. Und so war das auch bei den Ephesern und Paulus warnt hier davor. Ich habe das gehasst in der Schule und in der Ausbildung, über Sex zu sprechen, weil ich natürlich oft verspottet worden bin oder so belächelt worden bin, wenn ich konkret gefragt worden bin, was ich dazu denke und wenn ich dann mit meinem Glauben kam und darüber sprach, was Gott sich dabei gedacht hat. Aber ich kann mich noch an eine Situation erinnern, als ich wieder mal angesprochen worden bin und dann eine FSJlerin mich nicht belächelt hat, sondern mich beneidet hat. Und ich erfuhr, dass sie sehr viel Verletzung durch all die sexuelle Freizügigkeit erlebt hat. Und mit den Jahren weiß ich einfach, was da so viel schief läuft und wie gut eigentlich Gottes Wille ist und dass er kein Spaßverderber ist, sondern dass er Gutes möchte. Neben dieser sexuellen Unmoral und Schamlosigkeit zählt Paulus noch etwas anderes auf, was zur Dunkelheit gehört, nämlich die Habgier. Und das ist Eigensucht, die auf Kosten anderer geht. Und auch hier sind wir geprägt von unserer Umgebung. Durch die Werbung bekommen wir vermittelt, dass es gut ist, viel zu haben und besondere Dinge zu haben, weil es dann uns gut gehen wird. Aber Gott möchte, dass wir ein heiliges Volk sind, wie es hier steht. Und deswegen möchte er, dass wir uns nicht davon bestimmen lassen. Und Das ist herausfordernd, wir werden dazu kommen, aber das ist etwas, was zur Finsternis gehört. Und das gehört einfach nicht zum Licht. Sexuelle Unmoral gehört nicht zum Licht, Habgier gehört nicht zum Licht. Und im nächsten Vers geht es um etwas, was noch nicht zum Licht gehört, sondern zum Finsternis, nämlich das betrifft unsere Worte. Und da lesen wir in Vers 4, genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und Witzeleien etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Obszönitäten, also das ist unanständiges Reden über Sex. Gottloses Geschwätz, also Reden ohne Sinn und Verstand. Witzeleien, das wurde damals als positiv gesehen, weil man schlagfertig gewesen ist und weil man sich beliebt gemacht hat durch diese Witzeleien. Aber auch hier sagt Paulus, das gehört zur Finsternis, weil es auf Kosten anderer geht und weil es meist auch vulgäre sexuelle Konnotationen mit sich bringt. Aber über was sollen wir denn anstattdessen reden? Und auch hier sagt Paulus, bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit soll gegenüber Gott zum Ausdruck gebracht werden. Also die Alternative ist Dank. Für ein Volk, das sehr viel jammert, ist es vielleicht auch sehr herausfordernd. Ich habe zum Geburtstag so ein Dankestagebuch bekommen. Das war gar kein christliches Buch, sondern so ein psychologisches Buch. Und das Ziel des Buches ist es, dass wenn ich das so durchmache, dass ich dann glücklicher bin. Die Psychologie hat hier was erkannt, was Gott erschaffen hat, nämlich dass wir uns dadurch, dass wir danken, erinnern, was uns Gott schenkt. Und wir so eine ganz andere Sichtweise auf das Leben bekommen. Spannend ist, dass in Epheser 1, Vers 16 Paulus erstmal für die Epheser dankt. Und vielleicht kann ich hier das kurz anüben. Also ich bin auch sehr dankbar für euch, für die FEG Lörrach. Gott hat mich da so gesegnet durch so viele Menschen. Und als ich hierher gezogen bin, ja, da habe ich mir verschiedene Gemeinden angeschaut und bin letztendlich dann hier gelandet. Und ich glaube, Gott hat mich da auf alle Fälle geführt und hat mich in so vieler Art und Weise gesegnet durch einzelne von euch. Und dafür bin ich Gott echt enorm dankbar. Ich bin für euch dankbar. Genau. So, jetzt, bevor es emotional wird, gehen wir weiter zu Vers 5 bis 7. Und da lesen wir, denn über eines müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sachen zu machen. Hier in diesen drei Versen geht es darum, dass sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Habgier, Obszönitäten, gottloses Geschwätz und Witzeleien nicht zu Gott gehören. Und Paulus warnt davor, uns von Leuten überzeugen zu lassen, dass das gut ist. Und das bekommen wir ja immer wieder gehört, oder? Also ist ja nichts dabei, erstmal alle Männer durchzutesten, sage ich jetzt mal überspitzt. In Epheser 1, Vers 18 lesen wir über das Erbe, was wir eigentlich haben. Und wir haben oft die Herausforderung, dass wir so sehr auf dieses Diesseits uns zu konzentrieren. Aber wir haben Erbe. Wir werden einmal in der Ewigkeit sein und mit Gott zusammen im Licht leben. Ein Kommilitone von mir, der ist an Krebs erkrankt gewesen und dann auch gestorben. Und kurz vor seinem Tod sagt er und schrieb er auch, ich kann es nicht erwarten, dass Gott endlich die ganze Welt regiert, endlich all das Elend dieser Welt beseitigt, endlich niemand mehr traurig sein muss und wir nicht mehr dauernd irgendwelche Schuld auf uns laden. Ich liebe Gott dafür, dass er all diese Sachen verspricht, Und das zu erleben, dass das nicht nur nette Geschichten sind. Das ist ein Stück weit den Fokus, den wir als Christen haben, dass wir einmal mit Gott zusammen sein werden und dass wir in seinem Königreich leben werden. Es fängt hier schon an und wird vollkommen in der Ewigkeit. Ja, also diese Verse haben jetzt über die Finsternis gesprochen und uns berichtet, was das so ist. Und Paulus hat uns hier gewarnt. Er warnt uns da nicht ohne Grund, weil wir einfach durch eine andere Umgebung geprägt sind. Aber warum sollen wir uns denn von dieser Finsternis abwenden, von dem, was die Welt verspricht, was doch gut ist? Und da kommen wir jetzt endlich zum Licht. Er sagt, denn früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts verhalten. Also früher, bevor wir mit Gott gelebt haben, gehörten wir zur Finsternis und da haben wir auch anders gelebt. Aber jetzt kommen wir zum Licht und wir haben es eben gehört im Gebet, glaube ich, Jesus ist das Licht der Welt. Wir lesen davon in Johannes 1. Er ist das Leben, also das wissen wir ja. Ohne Licht gibt es kein Leben. Und zu ihm gehören wir und dementsprechend sollen wir uns auch verhalten. Die Verse davor, die zeigen einfach auf, was das Leben bedeutet, wenn wir sündigen, wenn wir Gott nicht erkennen oder wenn das Böse einfach regiert. Also wir sollen uns wie Leute verhalten, die zum Licht gehören, weil wir zu Christus, dem Licht, gehören. Und es geht noch weiter. Und das sagt Paulus, ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Also Frucht, das bedeutet einfach die Folgen unserer Taten. Und das ist, dass wir gut zu unseren Nächsten sind, dass wir gerecht gegenüber anderen sind und dass wir ja wahrhaftig sind. Und da wird es jetzt auch spannend, weil wir in einer Zeit leben, in der wir uns sehr stark verstellen, in der wir versuchen, einem bestimmten Bild gerecht zu werden, sei es auf Social Media, sei es im realen Leben. Oder wir fallen selbst durch KI rein, wissen gar nicht mehr, was echt und was falsch ist. Wir wissen, dass Gott derjenige ist, der gerecht und zuverlässig und wahr ist, dass das, was er sagt, dass das wahr ist. Lesen wir beispielsweise in Römer 3, Vers 4. Es geht ja beim Lügen nicht immer nur darum, dass wir mit Worten lügen, sondern es geht ja auch darum, dass wir uns anders verhalten als das, was der Wahrheit entspricht. Dass wir vielleicht Dinge verschweigen. Und das zieht manchmal einen Rattenschwanz mit sich. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass meine langjährigen Freundinnen hauptsächlich dadurch entstanden sind, dass sie auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich mag dich. Und es nicht andersrum gewesen ist. Und als ich das so begriffen habe, dachte ich, boah, ich habe so Angst vor Verletzlichkeit, abgewiesen zu werden. Und damit verhindere ich einfach auch Freundschaften, weil ich die Wahrheit nicht sage. Weil ich dem anderen nicht sagen kann, ich mag dich. Jesus ist die Wahrheit. Und ich möchte nochmal zwei Verse sagen oder vorlesen, was wir über Wahrheit so in der Bibel lesen, und zwar in Johannes 3, Vers 21. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Oder ein paar Kapitel weiter in Johannes 7, Vers 18, dort lesen wir, wer aus sich selbst herausredet, dem geht es um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine unechten Absichten. Ja, Jesus ist die Wahrheit und wenn wir mit ihm zusammenleben, dann bringt das Frucht. Und das bedeutet, dass wir ihm dann die Ehre geben und dass wir wahrhaftig sind. Und das ist eine Befreiung. Also es ist wirklich. Aber wie kann ich denn jetzt eigentlich Licht sein? Und das ist ganz einfach oder vielleicht auch schwer. Und zwar, deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Wir haben eben davon gehört, wie wir nicht reden sollen, was so Finsternis bedeutet, wenn wir falsch, wenn wir gottlos reden. Ich habe ja vor einigen Jahren am SBT Beatenberg angefangen zu arbeiten und ich habe sehr schnell begriffen, sobald ich vorne bin oder vorne dran bin, dann wird über mich geredet und das auch nicht immer positiv. Und ich habe sehr damit gerungen. Ich wusste, dass ich am richtigen Ort bin, aber die Worte haben mich so oft einfach verletzt. Und gerade als ich so langsam gedacht habe, ich habe einen guten Umgang damit, erhielt ich eine Unterrichtsbewertung, die mir eigentlich das nochmal bestätigt hat, was ich so zufällig, weil ich am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen bin, mitbekommen habe. Und diese Worte in der Unterrichtsbewertung, die trafen mich vielleicht nicht mehr so mit vollem Schlag, aber dennoch hatten sie Macht und zogen mich runter. Und dann gab es den Lichtmoment und der war schön. Ein paar Wochen nach dieser Unterrichtsbewertung kam der besagte Student zu mir und klopfte an meiner Bürotür und er entschuldigte sich bei mir. Und es war wirklich eine aufrichtige Entschuldigung. Das war nicht so, ja, es ist mir halt eben so aus Versehen auf Papier ausgerutscht, sondern es tat ihm wirklich vom Herzen leid. Und durch diese Entschuldigung ist eine Versöhnung entstanden, die Licht und Leben mit sich gebracht hat. Wir lesen, und ich wusste, er hat sich da nach Gottes Willen gerichtet. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 23 bis 24, dass wenn wir wissen, dass jemand etwas gegen uns hat, dann sollen wir aufhören, Gott anzubeten, sondern wir sollen zu der Person gehen und uns mit dieser Person versöhnen. Und genau das hat der Student getan und das war ein Lichtmoment. Also, um im Licht zu leben und nach dem Licht zu wandeln, sollen wir uns überlegen, was wir tun, ob das dem Herrn gefällt. Wir lesen weiter und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf, denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht und als das sichtbar, was es wirklich ist. Also Paulus geht jetzt nochmal auf die Finsternis ein und sagt nochmal, wir sollen darin nicht wandeln, aber wir sollen auch nicht darüber schweigen, wir sollen darüber sprechen. Denn wenn wir darüber sprechen, dann wird auch deutlich, was Licht eigentlich bedeutet und wird sichtbar, was Finsternis ist. Und dann sehen wir, dass Finsternis Finsternis ist, also das, was es wirklich ist. Und das bietet tatsächlich eine Chance, dass das, was ganz offenbar wird, zum Licht gehört. Was heißt das? Menschen können dadurch, dass wir im Licht leben, erkennen, dass das andere Finsternis ist und dass ein Leben ohne Jesus nicht möglich ist. Wir lesen da beispielsweise in 1. Petrus 2, Vers 12, durch unsere guten Taten, durch das, was wir tun, wird das Licht sichtbar und die Finsternis auch und Menschen finden dadurch zu Jesus. Alles, was ganz offenbar wird, gehört damit zum Licht. Und dann kommt noch ein vielleicht sehr bildhaftes und erstmal unverständiges Zitat, das heißt, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten. Das ist eine bildliche Sprache und es geht nochmal darum, sündiges Verhalten abzulegen und als neuer Mensch zu leben. Und was das so bedeutet, lesen wir in den Versen davor in Kapitel 4. Und das verspricht uns Erfolg, nämlich Christus wird in uns leuchten und wir werden an Gottes Erkenntnis zunehmen. Und das lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 6. Dort heißt es: Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis Licht hervorstrahlen, der hat uns auch in unsere Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Also wenn wir in diesem Licht leben, und das ist mir so wichtig zu sagen, es geht nicht darum, aus uns heraus irgendwelche gute Früchte zu bringen, sondern es geht darum, im Licht zu leben, bei Gott zu sein, der das Licht selbst ist. Und dahingehend werden wir Frucht bringen. Und dadurch werden wir mehr Gott erkennen. Und ich kann nur aus Erfahrung sagen, also diese Liebe, wie Gott sie hat, diese Liebe ohne Eigennutz, wenn ich da nacheifer und das irgendwie versuche, merke ich, dass ich so unfähig bin. Aber dass der Heilige Geist mir auch eine enorme Kraft gibt. Wir lesen davon, dass Gott uns ja nicht alleine lässt, sondern dass wir den Heiligen Geist haben und der in uns wirkt. Beispielsweise in Epheser 3, Vers 16. Und wenn ich versuche, diese Liebe, die ich empfange, weiterzugeben, merke ich auch, dass Gott so viel mehr liebt, dass er sich so viel mehr aufgeopfert hat, als ich das je schaffen werde. Und das ist irgendwie selbst ein Lichtmoment. Als wir damals in der Wüste standen, in Negev, und der Autofahrer nochmal angehalten hat und mein Herz bis zum Hals schlug, streckte er seinen Kopf raus und sagte: "Please, take this light stick." Und er gab uns so ein Knicklicht. So viel heller wurde es in dem Moment nicht mit den Augen, aber im Herzen. Weil ich gemerkt habe, dass jemand etwas Gutes tun wollte innerhalb dieser Grenzen. Und das ist etwas, was wir tun können, etwas Gutes tun innerhalb in unserer Grenzen, wenn wir an Gott dranbleiben. Wir werden mit all unseren Begrenzungen Licht bringen, weil wir Licht sind. In Johannes 15, Vers 9 lesen wir, dass wir in Jesus bleiben sollen. Das ist es, worum es geht, an Jesus dran zu bleiben. Und wenn wir an Jesus dran sind, bei seiner Liebe, dann werden wir lernen zu lieben. Und das wird sich durch unsere Früchte zeigen, indem wir ja Früchte bringen, die wahr sind, die gerecht sind und indem wir Gutes tun, wie dieser Mann in Negev in der Wüste. Und dadurch wird es hell. Amen. Gott, der das Licht ist, der segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und er schenke dir seine Liebe. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen.